Ja, geht's euch gut?
Geht so.
Wie geht's so?
Was ist los?
Na, guck mal in die Börsen.
Ach, bist du?
Ja,
Ach so,
klar.
Börsianer?
Ja, jetzt auch nicht super krass, aber es ist ja schon echt ein Absturz gerade, ne?
Das stimmt,
Vielen
ja.
Dank, Donald.
Ich habe ja mein Bitcoin ein bisschen investiert gehabt. Jetzt hat mein Broker gesagt, vor 2 Wochen rausnehmen, hat er gemacht. Und
Ah, du hast sogar einen Broker.
ja, so, also in der Kneipe hat mir einer gesagt, Bitcoin ist gut. Da habe ich ihm einfach Geld
Hast du irgendwas
überwiesen.
unterschrieben und dann.
Ich mache gar nicht sowas. Ich investiere höchstens in Olivenöl und Pinienkerne oder sowas, was haptisches.
Ist das, würdest du sagen, das ist so ein bisschen eine konservative Vorstellung der Geldanlage?
Nee, eher nicht. Also eher eine abenteuerliche vielleicht.
Okay.
Oder eine dumme. Keine Ahnung, kann
Tobi,
auch sein.
müssen wir uns Sorgen machen, dass wir jetzt bald hier irgendwie ohne dich auskommen müssen, oder?
Ich glaube, das werden wir überstehen. Aber na, ich habe auch so ein paar ETFs jetzt nur. Und die rauschen natürlich gerade alle dermaßen in den Keller. Das ist schon krass.
ETF steht das nicht bei Viktoria Köln hinten drauf? Ne, EIL steht da hinten
ETL.
drauf. ETL, genau.
Lars Lukocs zum Beispiel ist ganz großer. Boah, der ist auch so ein Börsianer. Der macht auch viel mit Bitcoins und schießt mich tot. Also, der ist da Experte, liest da Bücher drüber. Das habe ich mir gemerkt, als er uns das vor 2 Jahren damals erzählt hat. Den könnten wir mal dazu befragen. Der ist sicherlich da besser im Thema drin.
Aber Yannick, du musst auch was für die Altersvorsorge tun. Du bist zwar noch weit von Alter entfernt, aber trotzdem.
Bist du so ein bisschen wie der erste FC Saarbrücken im Moment an der Börse, oder?
Du meinst ja, ich habe keinen Lauf, oder
Ja,
wie?
erstmals raus aus den Aufstiegs, aus den Notizenrängen, der
Ja,
DAX.
vielleicht eher wie Sandhausen, ne?
Ja.
Aber das Geheimnis ist natürlich, Geduld zu bewahren, keine Hektik aufkommen
Ja.
zu lassen und einfach auch nicht reingucken in die Kurse, sondern.
Wie Dag Heffernan.
Das ist übrigens wie bei der Spielbank, ne? Wenn du immer verdoppelst deinen Einsatz, irgendwann gewinnst du. Das Problem ist nur bei 20.000 ist, glaube ich, Schluss. Also es gibt doch dieses, du fängst mit 5 Euro an, verlierst auf Rot. Dann 10, 20, 40. Wenn du irgendwann gewinnst, bist du auf jeden Fall im Plus. Wenn du immer den Einsatz verdoppelst. Aber irgendwo ist eine Sperre. Darfst, glaube ich, nicht mehr als 20.000 setzen oder sowas.
Ich bleib bei meinen ETFs.
Ich bin mal als 18-Jähriger mit meinem Derby, mit meinem VW Derby von Bell am Lacher See nach Bad Neuenahr in die Spielbank gefahren, habe mir 500 Mark von meinem Studentenjob einfach hingelegt, bin einfach rein und habe auf Rot gesetzt. 500. Luft angehalten, kam die Null. Null heißt, das Geld ist noch nicht weg, aber das wandert bei der Sperre eins weiter. Und es kamen bei 5 Würfen 4-mal die Null und einmal kam tatsächlich Rot. Keinmal schwarz, aber das Geld war weg,
Es
weil
kam viermal die Null
es
bei
kam
fünf
viermal die Null.
Würfen?
Hätte ich mir doch einfach nur einen Zehner auf die Null draufgesetzt, dann
Das
würde
ist aber
ich,
krass.
das ist wirklich krass, dann würde ich jetzt heute nicht mehr hier sitzen, sondern wäre schon damals ausgewandert.
Gott sei Dank hat das nicht geklappt. Gott sei Dank sitzt du heute hier,
Ja.
ne? Also wir freuen uns.
So, und trotz aller Probleme und Turbulenzen, wir müssen ein Zeichen setzen. Das wird heute die beste Folge aller Zeiten.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta
Wollen wir das
Sport.
mal so stehen lassen?
Herzlich willkommen zu Folge 72 von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Heute, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ist alles ein bisschen anders. Wir sind live in den Barkic-Studios.
Endlich mehr Redezeit.
Und wir sind in der Woche in Köln, in der am Donnerstag die FIBO startet, die Fitnessmesse, die weltgrößte Fitnessmesse. Und deswegen ist
Ich
er.
freue mich jetzt schon auf die Instagram-Stories von Stefan Fuckert, aber bitte weiter im Text.
Und deswegen ist er unser Buddy Holly. Rennt von Pontius nach Pilates. Wenn der ein Frühstücksei will, dann pellt er sich ein Huhn. Hier ist Thomas Wagner.
Das ist ja überragend.
Für den nächsten gilt auch Cardio statt Cabrio. Er weiß, BMI ist kein Dateiformat. Er ist das Protein von 4 zu 3.
Oh,
Yannick
schön.
Barkic.
Wunderschönen guten Morgen.
Christian Straßburger fehlt, der Mann mit dem Laktatwert eines Milchkaffees. Der ist heute
Ohne
aushäusig.
Hafer.
Deswegen sitzen wir heute ja bei Yannick im Wohnzimmer. Vielen Dank für die Einladung, dass das klappt. Wir müssen heute ohne Straß hier auskommen. Der ist aus privaten Gründen heute, aus angenehmen privaten Gründen verhindert.
Aber wird trotzdem Teil der Folge sein. So viel kann man
Ja.
schon verraten.
Grüße und er soll sich einfach mal ausruhen. Sag mal, ist euch auch so warm hier? Wir sitzen hier voll in der Sonne. Kann man das kippen oder ist das zu laut dann?
Da draußen wird die Straße gemacht. Ich
Ah, okay.
glaube,
Na ja, gut.
vielleicht ziehst du mal den Pulli aus.
Dann ziehe ich mir den Pulli gleich aus, ja?
Ja,
Nochmal loslassen.
Dachgeschosswohnung, das wird natürlich hier im Sommer noch richtig warm,
Ja, das
ne?
geht. Wir haben einfach Sonnenseite morgens und große Fenster am Wohnzimmer. Dann Also ich sitze auch häufiger hier mit Sonnenbrille. Das ist sehr hell hier immer.
Kurze Audiodeskription. Veggie zieht in diesem Moment den Pullover aus.
Und man muss sagen, er sieht extrem schick aus für einen Montagmorgen.
Ja, er trägt ein blaues Hemd runter, was jetzt auch überhaupt gar nicht zerknittert ist, obwohl er den Pulli drüber hatte.
Ja, ja, ja.
Aber wir wollen jetzt hier nicht in die Einzelheiten gehen.
Ich habe noch was vor.
Naja, du musst ja heute noch 15 andere Podcasts aufnehmen.
Und nach München und wieder zurück.
Es gibt ein bisschen was zu erzählen, zu besprechen heute. Und wir werden natürlich nachher noch über eine Sache sprechen, die in der letzten Woche stattgefunden hat. Das war der Schlusspfiff in der Schüco-Arena letzte Woche bei der Pokalsensation. Bielefeld steht im Finale. Das ist unser Thema heute. Wir rufen nachher Fabi Klos an. Mal gucken, was der dazu sagt.
Ob der widersprechen kann, aber...
Ganz kurze Frage nur an euch beiden. Auf der Top-Highlight-Liste, ihr wart ja da. Wo kann man es einordnen, das Spiel?
Von allen bisherigen erlebten Spielen?
Im Stadion?
Jannik hat, glaube ich, mal gesagt, es war Top-3-Stadionerlebnis.
Ja, finde ich auch. Ich habe sogar Top 4 mittlerweile gefunden. Also eins bleibt auf jeden Fall der Aufstieg von Fortuna. Nummer 2 bleibt für mich das Spiel Bochum gegen Gladbach, beziehungsweise Gladbach gegen Bochum Relegationshinspiel mit dem Tor von Igor De Camargo, so ist es richtig. Die Geburtsstunde eigentlich des Borussia-Parks. Das jetzt am Dienstag Platz 3. Und in der Recherche auf diese Folge musste ich nochmal sagen, Metten gegen Dresden vor 2 Jahren im Mai, das 1:4. Das war Platz 4.
Ich tue mich total schwer. Ich habe mir da noch gar keine Gedanken drüber gemacht, weil es so schwer ist, das zu kategorisieren. Oder was nehme ich da alles mit rein? Nehme ich die Stadionbesuche, wo ich beruflich da war, mit rein? Sind es nur private Stadionbesuche? Ich finde,
Persönlich berührt hat.
Ich finde, Länderspiele muss man auch mal so ein bisschen ausklammern. Die sind ja eh immer ein bisschen anders als jetzt sowas wie in Bielefeld oder letztes Jahr, als wir in Münster waren und die aufgestiegen sind. Das war irgendwie natürlich auch ein Highlight. Aber ja, so Top 10 ist es mal mindestens. Weil das war schon krass. Also die Stimmung war schon außerordentlich, es war so laut und es war so verdient und klar waren wir ein bisschen parteiisch. Natürlich waren wir für Bielefeld.
Ja, wir waren alle Drittliga-Fans am Dienstag, das hast du ja auch gemerkt in der ganzen Berichterstattung. Also der ganze Hype um Bielefeld, ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, aber das wird ja jetzt bis zum Pokalfinale noch so andauern. Die werden ja Sachen verkaufen, da gehen die Instagram-Zahlen hoch, ist ja Wahnsinn.
Ja, und wir haben natürlich noch ein bisschen was mitgebracht, das hören wir aber später. Vorher sprechen wir ein bisschen über aktuelle Dinge in der dritten Liga, müssen noch mal einmal über die Schiedsrichterin Fabienne Michel reden. Das kocht immer weiter hoch, ihr habt das vielleicht mitbekommen, das war die Schiedsrichterin beim Spiel am vorletzten Wochenende schon, Verl gegen Essen. Und da wurde sie von den Essener Fans oder von Teilen der Essener Fans sexistisch beleidigt. Da gab es Schmähgesänge, die dann offenbar auch deutlich zu hören waren. Das ist erstmal nicht so groß diskutiert worden. Die Sportschau hat es dann so ein bisschen ans Licht gebracht und jetzt hat der DFB Ermittlungen eingeleitet. Ende ist offen.
Also ich bin, erstens mal muss man ja sagen, ich halte Fabienne Michel für eine gute Schiedsrichterin. Also ich habe sie schon häufiger gesehen. Sie ist mir sehr positiv in vielen Dingen aufgefallen. Dass sie da falsch steht, ist ein ziemlich gravierender Stellungsfehler. Darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass letzte Woche Essen einfach bodenlos schlecht Fußball gespielt hat. Und Stefan Fuckert war ja auch da. Ich weiß nicht, ob du auch da warst. Also Fucki hat so ein bisschen erzählt, es wurde dann schon auch von der Bank die ganze Zeit, also es hat sich so ein bisschen auch hochgeschaukelt von der Bank dann in den Fanblock. Da sollte man vielleicht auch immer so ein bisschen sich seiner Verantwortung bewusst sein. Ich finde, es ist das Allerletzte, was da gesungen wird, damit das überhaupt nicht falsch verstanden wird. Also ich war gestern ja selber in Essen, ich hatte so eine Krawatte, weil da wirklich einige wirklich so asozial sind, das ist unglaublich, kann ich vielleicht gleich später auch noch erzählen. Aber eins muss ich natürlich schon noch sagen, was werden Schiedsrichter, männliche Schiedsrichter, seit Jahren im Stadion beleidigt? Gegnerische Torhüter beim Abschlag, ihr kennt all diese Worte und da gibt es überhaupt keine Ermittlungen. Da heißt es dann immer tolle Fans und sowas und jetzt betrifft es eine Frau. Und da wird dann direkt der Kontrollausschuss tätig. Das finde ich in Zeiten der Gleichberechtigung, finde ich das nicht richtig. Also wenn, muss es für alle gelten, also auch für männliche Schiedsrichter und nicht dann jetzt so ein Fass aufmachen.
Also ich war sehr geschockt, als ich das gelesen habe oder beziehungsweise ich habe es über mitbekommen und dann habe ich mich da direkt so ein bisschen eingelesen und ich bin, also eigentlich kann man das ja gleichstellen mit einer Form von Rassismus im Grunde genommen. Ne? Also das ist, muss man, ich verstehe nicht, wie man als Fan auf der Tribüne sitzen kann und dann so aus der Haut fährt und eine Person so beleidigt, ob männlich oder weiblich, ist ja erstmal egal, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht und ich weiß auch nicht, was es bringen soll. Also wir werden ja noch weiter über Schiedsrichter sprechen in dieser Folge, aber ich finde es total krass und hoffe, dass es da irgendwie auch eine, weiß ich nicht, eine Strafe geben wird für den Verein oder für die Fans. Es sind ja gar nicht alle Fans, das möchte ich gar nicht sagen, aber es gibt immer wieder Einzelne, die dann einfach ausbrechen. Ich finde es auch immer total nervig, dass wir jetzt wieder darüber reden müssen, dass sowas immer noch Thema ist. Ich finde es total scheiße einfach.
Ja, es braucht dann einfach einen klaren Plan, wie man damit umgeht. Bei dem Thema Rassismus gibt es ja diesen Drei-Stufen-Plan im Stadion, wie man damit umgeht. Das ist ja auch schon das ein oder andere Mal dann auch exerziert worden. Und bei Sexismus, klar, das war bisher nicht so das große Thema, aber wir hatten nicht so viele Schiedsrichterinnen. Aber du hast recht, auch männliche Schiedsrichter müssen sich einiges anhören. Das ist dann, ob das dann Sexismus ist oder was anderes, ist ja eigentlich egal. Du wirst es nicht rauskriegen aus den Stadien. Das wird immer passieren.
Ja, oder du machst es tatsächlich so, dass du sagst, wie Yannick gerade sagt, so harte Strafen, dass irgendwann dann auch jemand denkt, okay, wenn ich das jetzt nochmal mache, dann leidet mein Verein darunter. Aber komischerweise hat es sich total eingebürgert, ich sag's jetzt einfach mal, Arschloch, Wichser, Hurensohn, das kriegt jeder Torwart bei jedem Abschlagen um die Ohren geschmissen und oft auch Schiedsrichter. Und das sagt gar keiner mehr was. Das gehört zum guten Ton mittlerweile. Und ein Stadion ist ja auch ein rechtsfreier Raum, da kannst du auch mal was sagen, was du sonst nicht sagen kannst. Also ich wäre dafür, dass man das einschränkt, nur die Unterscheidung zwischen Mann und Frau, die verstehe ich jetzt nicht.
Ich finde es schade, dass bei so einem Fall, dass dann nicht Leute aufstehen und die anderen Leute darauf hinweisen, dass das einfach nicht geht, das ist ein Schritt zu weit. Das machen ja auch viele, wenn es rassistische Rufe gibt. Also deswegen, ja, das müsste eigentlich auch mehr passieren.
Ja, die Gruppe ist einfach dann zu groß. Wen willst du dafür habhaft machen? Das ist wie bei den rausgerissenen Sitzschalen in Aachen. Da geht man dann zuerst zum Capo, zum Vorsänger, der dann der Anstifter ist. Aber es ist ja nicht seine Idee alleine gewesen. Das entsteht da immer irgendwie irgendwo anders. Und das ist eben, glaube ich, der Kern der Sache, dass es unheimlich schwierig ist, Einzelne dafür zu belangen, weil du nicht genau weißt, wer wie daran beteiligt war, an was auch immer.
Und in der breiten Masse hast du dann immer das Gefühl, boah, da kommt ein Traditionsverein jetzt mit 3.000 bis 5.000 Leuten mit, geil, das macht den Fußball aus, dann haben die noch eine Choreo dabei und dann bist du vielleicht geneigt zu sagen, naja, dann gucken wir über das andere drüber hinweg, aber ich finde, du kannst ja trotzdem deinen geilen Verein geil unterstützen, ohne dass das mittlerweile schon Normalität ist, alles und jeden zu beleidigen.
Ja, machen wir da mal einen Strich drunter, denn wir werden es hier nicht lösen können, aber Yannick, du hast recht, wir werden natürlich immer wieder über solche Fälle oder über solche Sachen auch sprechen müssen. Gucken wir lieber mal auf das Sportliche. Veggie, du hast jetzt gerade schon gesagt, du warst ja in Essen gestern, das späte Sonntagabendspiel. RWE dreht ein 0-1 gegen Hansa und gewinnt am Ende mit 2-1. War es ein verdienter Sieg?
Also erstmal noch, um das aufzuklären, was ich nicht verstehe in Essen, wo man Bier so liebt und Stauder ja wirklich ein gutes Bier ist. Da sitzt doch tatsächlich ein Typ um die 50 hinter der Kommentatoreneinheit, wo alle Pressevertreter, wo auch die gegnerischen Trainer, Marco Antwerpen, habe ich gestern auch noch gesehen. Und beim Tor von RWE schmeißt der einen kompletten 0,5er Bierbecher einfach über die ganze Kommentatoreneinheit drüber. Also ich habe gestunken wie eine halbe Brauerei. Der Kollege Hahn auch drüber bekommen, Antwerpen selber auch noch. Und also ich war dann so sauer, dass ich den wirklich auch beleidigt habe. Das bin ich auch ganz ehrlich, weil ich einfach das nicht verstehe. Und dann saß er dann so, hey, ja. Also als wenn es normal wäre, auch dann als Rossipal vom Platz flog, was da alles flog von der Haupttribüne. Also das ist wirklich, da saß ein Typ mit seinem 10-jährigen Sohn, wie der die Leute da beleidigt hat. Ich verstehe es einfach nicht, muss ich wirklich sagen. Und das war schon richtig asozial. Das möchte ich dann jetzt auch mal festhalten, weil wir auch immer sagen, es ist geil an der Hafenstraße, ist es auch. Aber was das soll, verstehe ich nicht. Zum Zweiten zu deiner Frage.
Aber ganz kurz, ja. Ich meine, da kriegt man es natürlich auch mit, weil da sitzt man wirklich direkt vor den Fans. Das ist ja in den wenigsten Stadien so. Da ist ja meistens immer noch so ein bisschen Platz und andere Presseplätze drumherum. In Essen ist wirklich Reihe, Kommentatoren und direkt dahinter sind schon wieder die Fans.
Ja, klar.
Also das wird es in anderen Stadien sicherlich auch geben. Natürlich muss es nicht sein, dass man da irgendwie mit Bier überschüttet wird.
Vom Bild her sieht das immer sehr, sehr schön aus, wenn der Kommentator ins On genommen wird, wie wir immer so schön sagen, und dann sitzt er einfach dann in den Fans drin.
Das Schlimmste für mich, dass der ein volles Bier wegwirft. Verstehe ich gar nicht. Ne? Und zu deiner Frage, ich würde es in die Kategorie eines glücklichen Sieges einordnen. Ich finde, dass Hansa deutlich besser in die Partie reingekommen ist. Und dann hat ausgerechnet Gürlien, der ja eigentlich eine gute Saison spielt, der hat zwei Dinger drin gehabt. Beim ersten, wo er so eine Doppelberührung beim Abschlag schon macht, da denkst du schon, oh, das könnte fast Elfmeter geben. Dann im Aufbauspiel, Aslan nutzt es. Die rote Karte ist natürlich bei einer Stunde Überzahl dann schon der neuralgische Punkt. Schwierig zu entscheiden. Ich glaube, du kannst die rote Karte geben, obwohl Safi eigentlich auch nichts möchte als diese rote Karte. Und dann am Ende, sie haben die Heimstärke. Es war aber auch ganz komisch, weil die Rostocker haben halt gar nichts gemacht an Support, weil ja einige Hansa-Fans schon im Vorfeld des Spiels aus einer Polizeikontrolle rausgegriffen wurde. Und es war auch merkwürdig ruhig im Essener Block, so, also dass selbst die Spieler ständig versucht haben, das Publikum wieder aufzuwiegeln. Und am Ende wird die Heimstärke Essen die Klasse halten. ich sag's aber ganz klar, auch wenn das von den Regeln gedeckt ist, du hast mich darauf schon hingewiesen, Tobi, dieser Elfmeter ist für mich ein Witz. Was soll der Gürlien machen? Also der steht im Strafraum, der wartet eh auf den Schuss, du bist ja ein bisschen angespannt. Dann sieht er den Ball noch nicht mal, weil der Brummer vor dem steht und der kriegt aus 1,50 mit 800 Mach 2 das Ding gegen den Arm getreten. Und wenn ich immer höre, das ist keine natürliche Handbewegung. Achso, ist das eine natürliche Handbewegung, wenn die alle wie wirklich mit dem Kabelbinder hinten festgebunden durch den Strafraum laufen oder sowas? Das ist einfach für mich lächerlich.
Er verhindert halt einen Torschuss, der Ball wäre aufs Tor gegangen. Ja, Kukurea bei der EM hat man ja auch gesagt, das wäre eigentlich ein Elfmeter gewesen. Da war die Distanz natürlich viel größer und dann ist die Frage, was ist kurze Distanz und was nicht? Also da gibt es halt zu viele Grauzonen bei diesem Thema.
Ich sag's seit Monaten, ich verstehe es gar nicht. Als ich aufgewachsen und fußballerisch sozialisiert wurde in den 80ern, da war die einzige Bemessungsgrundlage, ist es Absicht oder nicht? Also es gibt für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder alles, was Hand ist, wird gepfiffen, das wäre für mich gegen den Sinn des Spiels. Mhm. Oder aber du musst sagen, ist das Absicht? Und das von Gürlien ist alles, aber keine Absicht gestern.
Aber du kannst bei keinem Handspiel hundertprozentig sagen, ist das Absicht. Auch wenn es eine unnatürliche Handbewegung ist, es ist, also niemand geht da wirklich absichtlich mit der Hand zum Ball. Es sei denn, er steht auf der Torlinie und nimmt die rote Karte in Kauf.
Es gab mal eine Szene während Corona, ein Spiel, erinnerst du dich vielleicht, Dortmund gegen die Bayern, als Kimmich diesen Lupfer gemacht hat zum 1-0, das ging in den Meisterkampf. Da liegt Boateng in der Szene auf der Linie, er dreht sich so weg und der weiß, was er mit der Hand macht, weil der den Ellbogen rausstreckt. Das wäre, und nicht nur, weil sie Bayern sind, für mich ein Elfmeter, aber das gestern ist für mich kein Elfmeter. Das ist gegen jeden Sinn. Und es wird natürlich eine Regel geben, die das gestern abdeckt. Selbst du bist ja jetzt gerade der stellvertretende Sprecher der deutschen Schiedsrichtererinnerung. Nein, du hast ja nur die Regel praktisch erklärt, aber ich verstehe es nicht.
Ich finde das Schöne, dass wir hier so diskutieren. Wir werden da nie irgendwie eine klare Trennung hinbekommen. Das ist Hand, das ist kein Hand. Das wird immer in Grauzonen bleiben. Ich fand es interessant, dass Daniel Brinkmann gestern Abend nochmal ganz klar den Zeigefinger gehoben hat und gesagt hat, hier also deutliche Kritik am Schiedsrichter geübt hat, auch bei der roten Karte. Es war ja eigentlich vorher ein Foul von Safi. Ob man das so direkt sehen kann, boah, keine Ahnung.
Das weiß ich auch nicht. Er hat da so eine Fotostrecke eines DPA-Kollegen gesehen, genau, wo die Hand im Gesicht ist oder im Ellbogen. Trotzdem, das ist für mich schon auch von
Safi.
Siehst
du mal, was die auch so ranziehen, bevor sie ins Interview gehen, ne? Ob es wirklich dann Hand war oder das Foul war. Naja, also sei es drum, die Kritik an Schiedsrichtern wird größer, vor allem an diesem Spieltag oder auch letzten Spieltag schon mit Fabian Michel. Finde ich schon bemerkenswert, weil wir jetzt so in die Crunch-Time kommen. Jeder versucht nochmal so ein bisschen argumentativ, auch so psychologisch, sich so auf die Seite der Schiedsrichter zu stellen.
Wobei, ein Einschub von mir, ich habe Brinkmann ein paar Mal gesehen, das hat er in der Saison wirklich noch nie gemacht, aber gestern wäre mir, glaube ich, als Hansa-Trainer auch der Kragen geplatzt.
Genau, also der Fakt ist ja, dass sie auswärts einfach zu schwach sind, um da oben dran zu bleiben. Wir haben ja vor ein paar Wochen darüber gesprochen, sie haben noch das Nachholspiel, dann könnte man oben ranschmecken und so, aber es ist ja seit gestern eigentlich gefühlt auch irgendwie durch. Jetzt müssen sie in Bielefeld spielen, Osnabrück spielen, müssen, bleiben hier im Westen, glaube ich sogar.
Ich glaube,
wir
fahren ins, wie heißt das, Klosterpforte, wo auch wo immer die Trainingslager sind.
Der HSV war doch da häufiger auch schon, ne?
Ja, insgesamt. Das sind ganz, ganz viele Mannschaften, die schon da waren. Aber ich fand gestern, wie gesagt, den Auftritt bis zur roten Karte richtig gut und deshalb, finde ich, haben sie gestern zu wenig dafür geerntet.
Ja. Ein Wort zu Essen und zu Arslan vor allem. Der hat jetzt 11 Saisontore. Gestern wieder doppelt getroffen, ist ja wirklich der Unterschiedsspieler jetzt in Essen. Und ich habe mal nachgeschaut, die hatten ja in den letzten zwei Jahren wirklich keinen Spieler, der zweistellig getroffen hat in der dritten Liga. Also das ist ja schon jetzt ein Einkauf gewesen oder ein Mosaiksteinchen, was jetzt greift. Warum auch immer, haben wir in den letzten Wochen diskutiert. Aber ich fand es schon bemerkenswert, dass Berlinski und Engelmann irgendwie und Wonitsch alle nicht irgendwie auf 10 Tore gekommen sind mindestens. Und wir haben noch 7 Spieltage? 7, ja.
Ja, ich finde vor allen Dingen, er knüpft wieder so ein bisschen an die Dynamo Dresden-Form von damals an, ne? Weil man hat ja im ersten Jahr eigentlich gedacht, wo ist die Torgefahr geblieben? Macht er richtig gut und jetzt kann man natürlich sagen, ich habe eigentlich gedacht, sie haben aus der Überzahl in der zweiten Hälfte relativ wenig gemacht, es ist ihnen wenig eingefallen, Hansa hat das gut verteidigt, wenn du dann aber das Tor hinten machst und Uwe Koschinat hat gesagt, wir brauchen Geduld, hat dann noch die Mannschaft dahin gemahnt, dann kann am Ende dann noch sagen, wir haben alles richtig gemacht.
Ja, Arslan, extremes Selbstbewusstsein jetzt, ne? Bei dem ersten Tor kann er eigentlich nochmal rüberspielen,
ja.
Macht ihn aber selber, das spricht ja dafür, dass er einfach im Moment auch eine breite Brust hat, zu Recht, also er ist wirklich jetzt die Figur für Essen, die er von Anfang an hätte sein sollen.
Und der Uwe bleibt ungeschlagen, ja. Zu Hause.
Und für alle RWE-Fans, die darauf warten, dass wir das Jubiläumstrikot verlosen, was wir euch letzte Woche versprochen haben, das machen wir auch noch, aber nicht heute, das vertagen wir aufgrund von... zu voller Sendung. Das ist nämlich ein Dilemma. Also der Yannick hat hier einen Sendungsplan geschrieben, der von hier bis Meppen geht und der jetzt noch 24 andere Punkte vorsieht.
Und der Waag hat noch 48 Minuten, ne?
Ja, aber jetzt um 10.30 Uhr, also in 2 Minuten, sind wir schon mit Fabian Klos verabredet.
Ja, komm, den Freitag machen wir noch kurz.
Ja, machen wir den Freitag noch kurz.
Den Freitagabend, ja, den ja. Sieg von Dresden in Hannover 3-2 vor 8.500 Dynamo-Fans. Das ist Rekord für Auswärtsfahrer in dieser Saison. Und Dynamo-Trainer Thomas Stamm, der hat sich danach im Prinzip auch bei den Fans ein bisschen mal bedankt.
Wir wissen das sehr zu schätzen. Wir wissen auch, dass wir, wenn die Fans eigentlich Woche für Woche einen draufpacken, dass wir das auch machen müssen, das ist auch Antrieb. Wir müssen mit zu den besten Fans vielleicht in Deutschland immer wieder auch Schritte gehen, weil sonst ziehen sie uns davon und dann haben wir nicht das Resultat, was wir sportlich wollen. Und ist Woche für Woche ein Antrieb für uns, dem auch gerecht zu werden.
Hat man auch gemerkt am Freitag. Also ich finde die Worte schon bemerkenswert von Stamm, dass er sagt, die Fans sind der Antrieb. Du warst ja am Freitag da, Veggie, 8.500, das war ja schon eine Stimmung. Also, nicht, also ich habe eigentlich so mit, gefühlt mit dem Geisterspiel gerechnet, trotz dieser 8.000, aber das Stadion war ja mega krass gefüllt. Ich weiß gar nicht, wie viel insgesamt
da. Waren fast 12.000 da. Ja. Es waren tatsächlich auch überraschend viele aus Hannover da. Ich glaube, es waren fast sogar mehr als 8,5 als der offiziellen. Es war die ganze linke Seite war voll. Ja, wie hat Fabi Klos richtig gesagt, es hat die Statik des Spiels auch verändert. Das ist kein Auswärtsspiel mehr. Thomas Stamm hat es vorher erklärt, es ist auch kein Heimspiel, weil es ist nicht unser Stadion, es sind nicht unsere Abläufe, wir sind auch nicht in unserer Stadt. Aber trotzdem war das natürlich war das ein wahnsinniger Support. So ist Dynamo auch reingegangen, halbe Stunde bärenstark gespielt und dann irgendwie so Filmriss mit dem 1-2, da war um die Pause rum Hannover richtig gut. Das war ein richtig gutes Fußballspiel insgesamt, muss ich sagen. Und ich finde, Hannover 2 wird absteigen, aber ich finde, Spiele mit denen machen echt Spaß. Das ist fast immer Spektakel, darf man auch mal festhalten.
Mir ist ein Satz noch hängen geblieben von Thomas Stamm, weil wir gehen ja immer davon aus, Dynamo, beste Mannschaft der Liga, die müssen 90 Minuten lang das Spiel dominieren und auch Dominanz ausstrahlen. Und das versucht Thomas Stamm jetzt so ein bisschen zu relativieren. Der sagt ja selber, es wird Phasen in einem Spiel geben, vor allem in der dritten Liga. Da musst du akzeptieren, dass du nicht die Dominanz ausstrahlst. Da musst du diese Phase annehmen, die musst du überstehen. Und das schafft Dynamo gerade. Und das, finde ich, ist ein Unterschied auch zu Markus Anfang, der im Vergleich zu Stamm ja immer irgendwie hektisch geworden ist, auch mit Diskussionen mit der Presse oder auch mit Schiedsrichterentscheidungen. Das hat Stamm dieses Jahr überhaupt nicht. Der strahlt so eine Ruhe und Zuversicht aus. Also für mich ist klar, habe ich letzte Woche schon gesagt, nach der englischen Woche werden die 9 Punkte Vorsprung haben und die sind so gut wie durch.
Ich habe gesagt, bei Stamm ist ja das Komische, der ist ja jetzt auch uns gegenüber nicht everybody's darling. Der hat ja schon auch was Sperriges. Aber der hat eine andere Sperrigkeit, als die Markus Anfang hatte, finde ich.
Ich finde den immer super sortiert und angenehm. Aber natürlich, der bricht jetzt nicht aus, nicht nach links und nicht nach rechts. Vielleicht ist es genau das, was Dresden jetzt dann brauchte. Haben 6 Punkte Vorsprung vor Bielefeld, also vor Platz 3.
Sind durch.
Ja, sagt Jannik Barkic. Haben jetzt zwei Heimspiele auch, ne?
Sage ich auch.
Genau, 2 Heimspiele.
Gegen Ingolstadt und Osnabrück.
Und die Statistik hatte der Strassi auch am Freitag nochmal gesagt, dass das letzte Mal, dass sie ein Spiel nach Führung verloren haben. Es war ja so kurz davor, dass Hannover das Spiel kippt. Das letzte Mal, dass sie ein Spiel nach Führung verloren haben, war eben dieses Spiel in Meppen im Mai 23. Also das ist ja ein tragisches Ereignis für alle Dynamo-Fans. Das ist schon so lange her, seitdem so stabil, finde ich, ist schon bemerkenswert.
Alles, was dahinter passiert ist mit Cottbus und Saarbrücken, das werden wir nachher noch ansprechen. Jetzt müssen wir erstmal, weil er wartet sonst, Fabi Klos anrufen.
Wir rufen Fabi Klos.
Ja, dann soll der mal 2 Minuten warten.
Hat er ja schon. Sind ja schon 2 Minuten
mein
über
Gott.
Der Zeit.
Immer wenn der jetzt mal weiß, wie gearbeitet wird einfach.
Mensch, sowas Verrücktes, dass Tobi Schäfer mich anruft.
Ja, ich bin nicht alleine, ne? Fabi, hier ist dein Lieblingspodcast. Hier ist 4-3.
Ja, hi.
Hi, grüß dich.
Da sind jetzt die Kollegen Straßburger, Barkic und Wagner online.
Ja, Straßburger heute nicht, der ist verhindert, aber die anderen sitzen auch am Tisch.
Wir sitzen am Tisch, grüß dich, Fabi.
Fabi, du kannst dir nicht vorstellen, was hier schon los ist. Tobi, die ganze Zeit, wir müssen den Fabi anrufen. Wir sind schon 2 Minuten drüber, der wartet doch. Da sage ich, der soll sich mal sortieren. Der kommt jetzt mal richtig ans Arbeiten nach seiner Karriere. Da wird er auch die 2 Minuten noch einigermaßen verkraften. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Veggie. Du weißt, wir haben doch auch am Freitag festgestellt, Zeit ist doch alles nur relativ. Man kann auch mal 5 Stunden im Auto sitzen.
Genau so war es auf dem Hinweg, du hast recht.
Ah, du bist mit Veggie gefahren?
Nee.
Aber wir Normalerweise sind wir zu zweit gefahren.
Also
jeder für sich.
Strassi mit mir und Fabi alleine. Wir haben uns aber dann getroffen auf dem Hannoveraner Ring haben wir uns getroffen.
Aber der Besuch am Freitagabend in Hannover, würde ich jetzt mal behaupten, war jetzt nicht Fabis absolutes Top-Highlight in den vergangenen Tagen. Da war ja letzte Woche was. Wir wollen gleich auch noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, aber jetzt erst nochmal mit dir. Bielefeld steht im Pokalfinale. Ist es das, was deine Gedanken aktuell auch noch so am meisten dominiert?
Ja, seit Dienstagnacht 23 Uhr ungefähr, 23:30, vergeht wirklich keine Stunde, in der ich mir das nicht vor Augen führe und das auch irgendwie immer noch nicht so richtig glauben kann.
Wie hast du denn den Dienstagabend erlebt? Du warst ja Experte fürs Fernsehen, warst also auch ein bisschen eingespannt, konntest aber wahrscheinlich trotzdem, also spätestens nach Sendungsende ja dann auch voll genießen und hast auch, glaube ich, ordentlich mitgefeiert. Noch wie war so der Dienstag im Schnelldurchlauf?
Also erstmal war es ganz gut, dass ich da quasi fürs Fernsehen auch eingebunden war, weil ich dadurch so ein bisschen die Nervosität im Vorlauf und in der Halbzeit wegdrücken konnte. Da muss man sich dann ja schon ein bisschen konzentrieren, auch wenn oft nicht danach aussieht bei mir. Aber während des Spiels war ich ganz froh, dass ich da nicht irgendwas beruflich machen musste in der Zeit, sondern da mitfiebern durfte, weil da sind etliche Sachen von mir durch die Gegend geflogen. Also ich war ziemlich am Mitfiebern und mit dem Abpfiff war wirklich also purste Freude. Also von da an bis weit in die Abendstunden rein, möchte ich mal sagen, war nur noch ein Dauergrinsen im Gesicht. Aber bei allen Bielefeldern, das war nicht nur bei mir so.
Kannst du einmal, also dieser Hype um Arminia, der ist ja Wahnsinn, der wird sich jetzt ja noch weiter tragen bis in den Sommer. Ich glaube, Arminia ist so der heißeste Scheiß, den man einfach im Sommer irgendwie haben muss, entweder auf der Haut oder weiß ich nicht, irgendwie muss man Arminia-Fan sein. Das ist ja, wie spürst du das oder wie nimmst du das wahr, beziehungsweise hast du, wie viele Anfragen bekommst du von irgendwelchen Medienhäusern, um Interviews zu geben, weil das muss ja bei dir auch alleine schon irgendwie platzen, diese ganze Nummer.
Ja, also es kommen jetzt wirklich überdurchschnittlich viele Anfragen rein für jeglichen Kram. Ne? Also das geht von bis. Jeder möchte was haben, jeder möchte was wissen. Logischerweise auch von Freunden und auch Bekannten. Kartenanfragen noch und nöcher für Berlin. Da kann ich ja hier auch einmal öffentlich sagen, ich kann ja noch nichts zu sagen. Das ist eine Situation, in der sich auch der Verein noch nie befunden hat. Also ich habe jetzt gerade vor einer halben Stunde mit der Teammanagerin noch gesprochen am Telefon. Also die sind nicht überfordert, aber die haben wirklich einen Arsch voll Arbeit. Aber das ist halt positiver Stress, der da jetzt die nächsten Wochen noch auf alle Mitarbeiter auch zukommt. Aber grundsätzlich, ich empfinde das, also wir müssen mal überlegen, Arminia Bielefeld lief jetzt mit positiven Schlagzeilen in der Tagesschau. Ne? Das ist ja etwas, da hätte vor 2 Jahren keiner dran gedacht, als die Relegation gegen Wiesbaden war und als wir letztes Jahr uns einen abgekribbelt haben gegen den Abstieg in der dritten Liga, da war ja damit auch nicht zu rechnen. Von daher alles, was jetzt gerade an Berichterstattung und Wahrnehmung ist, das ist alles unglaublich positiv und das haben sich auch alle Beteiligten jetzt gerade einfach mal verdient.
Ja, mehr Auf und Ab innerhalb von ein paar Jahren geht da wirklich nicht, ne? Wir erinnern uns alle an die angespannte Lage und auch wie die Fans ja dann auch am Boden waren nach den Abstiegen. Du hast alles auch mitgemacht und jetzt ist im Prinzip genau das Gegenteil eingetreten. Und klar, da bricht jetzt was über den Verein herein. Da ist man ja als Drittligist gar nicht so richtig drauf vorbereitet. Malik, der Pressesprecher, hat mir am Samstag in Aachen auch gesagt, wir müssten eigentlich jetzt ein paar Leute einstellen, weil das ist jetzt so viel, was sie einfach machen müssen. Die mussten ja auch schon nach Berlin, wo ausgelost wurde, wer welche Tribüne bekommt. Und das geht jetzt natürlich bis zum Finale so weiter. Und nebenher spielt die Arminia auch noch um den Aufstieg in die zweite Liga mit, Fabi. Wie schätzt du denn, wie wirkt sich das aus? Jetzt haben sie gewonnen in Aachen, aber viele sagen, das wird jetzt den Aufstieg kosten, so wie das bei Saarbrücken der Fall war. Wie glaubst du, wird der Fokus da jetzt verteilt? Kann man beides schaffen?
Ja, es gibt ja, also ja, man kann beides schaffen. Definitiv kann man beides schaffen. Um nochmal kurz auf diesen Hype auch. Ich kann nochmal jetzt, ich wollte eben gerade noch 2 Trikots für meine Jungs bestellen. Und man könnte ja jetzt meinen, wenn irgendjemand noch Trikots für seine Kinder kriegen kann bei Arminia Bielefeld, dann vielleicht ich, aber es ist alles ausverkauft. Es gibt keine blauen Heimtrikots für Kinder von Arminia Bielefeld mehr. Also das ist alles und es kommt auch jetzt erstmal nichts nach. Es ist einfach nichts zu kriegen, auch nicht für mich. Also wenn da jetzt irgendwelche Leute in Bielefeld sitzen und sich ärgern und sagen, die lügen doch, da ist nichts mehr da oder da muss noch was da sein. Nee, es ist nichts mehr da. Das entspricht tatsächlich der Wahrheit. Und um die Frage zu beantworten, es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Arminia in dieser Saison und Saarbrücken in der letzten. Nämlich Arminia ist ins Finale gekommen. Also Arminia hat dieses unfassbar positive Erlebnis jetzt für den Saisonendspurt in der Liga im Rücken und muss nicht mit einem negativen Erlebnis aus dem Halbfinale da irgendwie jetzt kämpfen und muss das mit in die letzten Spiele nehmen, sondern man sagt ja immer so schön, den Schwung mitnehmen. Und ich finde jetzt gerade in Aachen am Wochenende, das Spiel hat gezeigt, wenn du vielleicht das, also ich lege meine Hand dafür ins Feuer, kann ich nicht beweisen, aber ich bin mir da sicher, wenn das Pokalhalbfinale verloren geht, gewinnt Arminia das Spiel in Aachen auch nicht. Das kann ich nicht beweisen, aber das Spiel wäre dann einfach gegen Arminia gelaufen. Also man hat, Mitch hat ja auch gesagt, wir hatten zweimal den Papst in der Tasche bei den Pfostentreffern oder bei dem Lattentreffer auch. Und solche Dinge laufen dann einfach unerklärlicherweise für dich. Und dann gewinnst du das Spiel da, bist jetzt auf dem Relegationsplatz, Cottbus verliert, bist dann Cottbus jetzt dran. Also aus den ganzen, alle Mannschaften, die da oben jetzt dran sind, Ingolstadt spielt nur unentschieden. Also Arminia ist die formstärkste Mannschaft mit Dresden zusammen, muss man einfach sagen. Und die haben halt diesen unfassbaren Rückenwind jetzt gerade. Und das Pokalfinale ist noch ein paar Wochen weg. Das wird bis dahin immer in den Köpfen der Spieler sein. Aber das gibt dir ja Antrieb. Du hast jetzt so unglaublich Bock auf Fußball. Das habe ich ja am Freitag zu Veggie auch schon gesagt. Also wenn du jetzt keinen Bock hast, Fußball zu spielen, dann nie.
Aber andererseits, es will sich natürlich auch keiner verletzen. Ne? Also ist es nicht ein Gedanke, dass man jetzt in Zweikämpfe nicht hundertprozentig reingeht, weil man die Angst hat, oh, wenn ich jetzt hier so reingrätsche, dann ist Berlin für mich gegessen.
Nee. Weil ich kann dir sagen, wenn Mitch das einmal sieht, dass da irgendeiner in einem Zweikampf in der Liga zurückzieht, dann fährt er nicht mit nach Berlin.
Du kennst die Mannschaft ja ziemlich gut. Für alle Außenstehenden war das ja, oder die nicht die dritte Liga so intensiv verfolgen wie wir, war das ja schon wirklich eine faustdicke Überraschung. Wir wissen ja schon, wie gut Bielefeld in der Liga auch spielen kann, wie laufstark sie sind. Und wir haben ja dann auch schon so 2-3% gedacht, vielleicht könnte es ja klappen gegen Leverkusen an einem guten Tag. Aber für alle anderen war es ja schon eine Mega-Sensation. Kannst du einmal beschreiben, was diese Mannschaft auch ausmacht? Vielleicht so charakterlich, was da in diesen anderthalb Jahren jetzt auch gewachsen ist mit Mitch zusammen?
Ja, also ich habe irgendwann im Laufe der Hinrunde, war das glaube ich Ende der Hinrunde oder Anfang der Rückrunde bei euch, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es mal so versucht zu beschreiben, in dieser Saison hat die Mannschaft mich persönlich nie so richtig enttäuscht. Also es gab Spieltage, wo Dinge nicht so gut geklappt haben, es gab Spieltage, wo die Dinge besser geklappt haben, aber dass sie sich irgendwie hat hängen lassen und mal wirklich über 90 Minuten enttäuscht hat, da gab es gar kein Spiel. Auch wenn wir jetzt an die letzte Niederlage zum Beispiel zurückdenken, in Ferl hat man einfach zweimal richtig dumm, also unnötig und dumm bei Standards gepennt und verliert deswegen das Spiel. Aber auch da haben sie sich nicht hängen lassen. Also die Mannschaft gibt immer Gas. Die Mannschaft ist brutal fit. Da kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Die rennen um ihr Leben in jedem Spiel. Diese Statistik, die sie hinten raus ab der 75. Minute haben, mit dem Torverhältnis. Aber die kommt ja auch nicht, die kommt ja nicht zufällig. Also die kommt ja nicht von ungefähr, sondern da gibt es ja Gründe für. Also die Mannschaft ist absolut fit und kann immer noch hinten raus nachlegen. Ich habe jetzt auch irgendeine Statistik nach dem Spieltag gelesen bei Arminia, die müsste, habe ich nicht auf dem Schirm, aber die könnt ihr ja noch raussuchen, an wie vielen Toren die Einwechselspieler jetzt auch schon beteiligt waren und wie viele Einwechselspieler das waren. Also ich glaube, das ist auch eine richtig, richtig gute Statistik. Ich habe das auch in der letzten Saison schon gesagt und ich hoffe, dass das hier jetzt ganz, ganz viele Bielefelder auch hören. Aber natürlich, ihr habt ja in Ostwestfalen einen unfassbaren Zuspruch, das wissen wir ja alle. Ich wurde in der letzten Saison, gerade in der Rückrunde, vielleicht so ein bisschen belächelt und vielleicht haben es mir viele auch nicht geglaubt, wenn ich mich nach nicht so guten Spielen hingestellt habe und gesagt habe, es liegt nicht am Trainer und es liegt nicht am Trainerteam. Und ich fühle mich da einfach unglaublich bestätigt, weil es ist so, dass Mitch und sein Trainerteam immer einen guten Plan für die Spiele ausarbeiten und die Spieler setzen es in dieser Saison einfach perfekt um. Also oft, nicht immer, weil es auch nur Menschen sind, aber sie kriegen es oft sehr gut umgesetzt. Das war auch gegen Leverkusen so. Und zum Abschluss muss man sagen, Leverkusen war ein Spiel, das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Spiel für jeden Arminien gewesen. Und ich war nach dem Spiel auch in der Trainerkabine drin und wir waren uns alle einig, da war nicht jeder am Maximum von Arminia, sondern da waren eigentlich alle Spieler nochmal drüber. Also die waren nicht bei 100%, sondern bei 120, 130, keine Ahnung. Also hat jeder so ein bisschen das Spiel seines Lebens abgeliefert auch.
Merkt ihr die Worte, schreibt ihr die auf für die Rede auf dem Bankett nach dem Pokalsieg dann im Mai, wenn du ans Mikro gehen musst?
Ja, nach dem Pokalsieg kann ich nicht mehr ans Mikro gehen.
Fabi, das würden wir gerne erleben. Wir sind gespannt, was da passiert. Bis dahin ist ja aber noch eine Menge Liga übrig und bis dahin sehen wir uns das ein oder andere Mal ja auch nochmal beruflich und privat ja vielleicht auch. Dank dir für deine Zeit.
Ja, sehr gerne.
Wir müssen weitermachen Fabi im Fahrplan und liebe Grüße und dann bis ganz bald.
Ciao, Fabi.
Ja,
ciao.
Danke. Bis dann. Ciao, ciao. Also, wir reden dann nochmal über den Dienstagabend. Wir waren ja dann da, das habt ihr jetzt schon mitbekommen.
Augen- und Ohrenzeugen.
Ein Abend, der war wie?
Geisteskrank.
Hat Sam Schreck gesagt, der irgendwie schon 3 Minuten nach Abpfiff oben auf der Tribüne stand, beziehungsweise so hinter der Tribüne, wo man auch in den Pressebereich geht, aber wo er umzingelt war von Fans.
Er hat ja auch den Vertrag vorher verlängert. Das war prinzipiell ein unfassbar wunderschöner Tag. Wir haben es ja wirklich genossen. Wir sind ja wirklich auch diesen Weg gegangen, den Alex Klich zuletzt auch als Roundtopper, als er dann da war, gegangen ist, an den Häusern des Westens vorbei oder wie man das nennt. Es war ja auch gefühlt 3 Stunden vor Anpfiff war auch schon jeder da. Also selbst die Spieler, die dann ankamen, mussten durch die Fanmassen hinter der Südtribüne gehen. Man hatte so richtig Fankontakt. Du hast ja sogar noch mit Mike Corbus vorher gesprochen.
Ja, wir standen da und die Mannschaft kam so tröpfchenweise dann an und die gehen ja dann einmal da komplett durch die ganzen Fans durch und genau, Mike Corbus hielt kurz an und war natürlich auch schon im Tunnel, dann wünscht man nur hier viel Glück und
Aber da hat man schon so diese Energie gespürt, was das für ein besonderes Erlebnis ist und das muss man ja auch mal festhalten, dass dieser 1. April auf Ewigkeiten für viele Bielefelder so ein Erlebnis fürs Leben ist. Einfach, das wird nie wieder vergessen werden. Ne? Auch Saarbrücken letztes Jahr gegen die Bayern, werden die auch nie wieder vergessen. Und das ist ja das Schöne, dass der Fußball solche Geschichten noch erzeugen kann, dass Menschen, die ein Leben lang mit einem Verein mitleiden, so einen Tag nie vergessen werden.
Ich glaube, das kann man schon sagen, trotz der Jahre in der Bundesliga. Ein Pokalfinale noch nie erreicht. Das ist der größte Erfolg der Vereinshistorie.
Ein gewisser Christian Straßburger war ja auch mit am Dienstagabend.
Carlo Kolumna.
Und der hat sich danach mit seinem Mikro noch ein bisschen unter die Leute gemischt. Hat dann eben unter anderem auch Sam Schreck getroffen und war danach sogar noch im Heiligtum. Und seinen Bericht des Abends, den hören wir jetzt.
Alles Wahnsinn hier in Bielefeld. Wir warten hier auf die Helden. Sam Schreck macht Fotos.
Ich werde jetzt einfach Sam Schreck abgreifen.
Vorsicht, sorry. Ich grüße dich, Gratulation.
Moin. Jo, danke.
Hier, 4:3 Podcast. Ja. Dein Podcast ist Vertrauens. Herzlichen Glückwunsch. Berlin, kannst du dir das vorstellen? Nee. Ihr seid im DFB-Pokalfinale.
Ich kann es immer noch nicht glauben. Unfassbar. Ja, Wahnsinn. Unfassbar geiles Spiel. Ich denke auch verdient. Und ja, wie gesagt, wir haben was Historisches heute geschafft. Ja. Wir sind unfassbar happy und ja, heute wird Vollgas gegeben.
Wann auf dem Platz wusstest du, ihr habt das Ding? Also ihr wart ja wirklich sensationell.
Ich muss sagen, ich wusste, als wir führen, das geben wir nicht mehr aus der Hand.
Ja.
Weil ich wusste, wir können gut verteidigen und haben wir auch gemacht. Ich meine, was die Jungs da hinten wegverteidigt haben, also das war geisteskrank. Selten so eine Leistung gesehen. Und ja, so stehst du verdient im Finale, muss man so sagen.
Also ganz ehrlich, jeder sagt ja auch, das ist hochverdient, das ist historisch. Ja. Bielefeld war noch nie, 1905, 120 Jahre. Mhm. Also kannst du das wirklich greifen?
Nee, kann ich nicht.
Unfassbar, ja, oder?
Ja. Geisteskrank.
Und demnächst Europapokal,
ja,
oder?
Ja, klar, natürlich. Ja.
Und jetzt, wen wünschst du dir im Finale?
Scheißegal.
Feier schön, dankeschön.
Es ist 0:26 Uhr. Jetzt ist der 2. April, glaube ich. Ein historischer Tag liegt hinter uns. Ich sitze hier in der Bielefeld-Kabine mit Mitch Kniert. Mitch, ganz ehrlich, was war das bitte schön für ein historischer Moment?
Ich glaube, gerade kann man das echt noch nicht fassen. Wir sind einfach alle glücklich und ich bin auf jeden Fall extrem stolz auf meine Mannschaft. Jetzt werden wir den Abend erstmal genießen. Ich glaube, der geht auch ein bisschen länger als beim letzten Mal. Und jetzt schauen wir mal, was der Abend noch so mit sich bringt.
Aber natürlich, jetzt sagst du, du hast dran geglaubt und so, aber dann kommt Leverkusen. Also Meister, Pokalsieger. Jeder sagt, komm, ja, bis Halbfinale, alles war schön. Aber hast du wirklich dran geglaubt?
Ich meine das voll ernst. Ich habe echt zu 100% dran geglaubt. Und habe das auch, glaube ich, den Jungs so weitergegeben. Und dann haben die Jungs auch dran geglaubt. Ich glaube, wenn du dieses Spiel hier echt eingehst, wo du die Hosen voll hast oder wo du denkst, du hast keine Chance, dann brauchst du dieses Spiel auch gar nicht zu bestreiten. Und wir sind das Spiel wirklich so mit einer vollen Überzeugung eingegangen. Auch nach dem einzelnen Rückstand haben wir alles geglaubt und haben das dann halt in unsere Richtung gekippt.
Das muss man auch sagen. Ihr wart 0-1 in Rückstand, macht dann relativ schnell den Ausgleich. Aber was glaubst du, war heute der Schlüssel zum Erfolg?
zu 100% das Kollektiv. Also jeder Einzelne hat seinen Job gemacht. Jeder Einzelne konnte sich auf seinen Nebenmann verlassen und das haben wir dann auch so zu Ende gebracht.
Hast du vorher irgendwas Besonderes gemacht in der Kabine? Irgendeine Ansprache, die besonders war oder so? Ich meine, es geht ums Pokalfinale.
Nee, ich glaube, das weiß jeder, worum es geht. Und im Endeffekt will jeder von uns nach Berlin. Das haben wir auch gesagt, wir machen das Spiel, damit wir nach Berlin fahren. Und ja, die Überzeugung war von der ersten Minute an da.
Bielefeld gibt es seit 1905, also 120 Jahre, war noch nie im Pokalfinale. Das heißt, es ist Fakt, du gehst in die Geschichte ein. Kannst du das schon greifen? Ist das schon etwas, wo du sagst, das ist für mich das Größte ever?
Ja, ist auf jeden Fall das Größte ever, aber der Pokalsieg wäre, glaube ich, noch ein bisschen mehr wert, um ehrlich zu sein.
Es ist noch ein Spiel bis Europa, das hast du den Jungs klar gemacht.
Ja, das ist echt so. Also wenn wir jetzt noch ein Spiel gewinnen, dann spielst du einfach international, kann man, glaube ich, gar nicht fassen. Aber ich glaube, in den nächsten Tagen wird man das echt realisieren.
Wie wird der Trainer das genießen? Also wie machst du das nach so einem historischen Moment? Was ist für dich jetzt wichtig?
Auch da geht es ums Kollektiv, wir bleiben alle zusammen und gehen alle zusammen raus. Gehen alle zusammen
aber feiern. Die sind ja schon weg. Es ist 12:30, wir sitzen in der Kabine.
Aber ich mache mich jetzt auf den Weg.
Du machst dich auf den Weg?
Ja.
Ich hab das Leibchen noch gefunden. Ja? Sind noch T-Shirts da?
Hä? T-Shirts sind alle weg, ja. Aber ich ziehe ein DFB-Pokal-Leibchen an. Das ja. Reicht, glaube ich, auch.
Nimmst du das mit nach Hause?
Auf jeden Fall.
Hast du dir sonst noch irgendwas abgegriffen? Mit Xabi Alonso irgendwas besprochen oder so? Ein Foto gemacht oder sowas?
Nee, gar nichts. Also ich muss auch sagen, ich habe das Spiel nicht so wahrgenommen, dass wir hier irgendwie Angst oder Ehrfurcht hatten vor dem Gegner oder vor dem Trainer. Das ist eine Riesenmannschaft mit einem super Trainer. Aber mir war es eigentlich egal, wer der Gegner ist und wer der Trainer ist, weil wir wollten auf uns konzentrieren und wollten das Spiel dann halt gemeinsam über die Runden bringen.
Und jetzt holen wir mit Magenta Sport, mit Thomas Wagner, mit Yannick Bakic, mit Tobi Schäfer und mit mir. Jetzt holen wir den Pokal.
So ist es.
Und dann, was ist dann drin? Was dürfen wir dann erwarten? Fahren wir dann zusammen nach Mallorca?
Dann fahren wir auf jeden Fall zusammen nach Mallorca, verlass dich drauf.
Gratulation, Dankeschön.
Danke, danke.
Ja, aber merkt, auch Strassi war freudetrunken.
Also er hat zu mir gesagt, er hat 5 oder 6 Bier getrunken, aber er hat es gefühlt wie nach 30. Also ich finde, dafür hat er noch ein recht, richtig gutes Interview geführt.
Also ein Abend, der zusammengefasst
geisteskrank
war.
Aber ich muss wirklich mal sagen, ich habe in jeder Runde, seit wir das machen, gegen Bielefeld getippt. Ich stehe auch dazu. Ich hätte das einfach nicht für möglich gehalten. Ich werde jetzt im Finale natürlich für den VfB Stuttgart tippen und hoffe, dass Bielefeld den Titel holt. Schwarz-Weiß-Blau. Bielefeld und der HSV ist ja eh klar. Aber das muss man mal sagen, das halte ich für die größte Leistung. Leverkusen war bodenlos an dem Tag, aber du musst ja trotzdem so gut spielen und du musst deiner Mannschaft vermitteln, wir haben eine Chance gegen die. Und das, glaube ich, ist wirklich die Leistung, die mitschafft, der kommt in die Köpfe der Spieler, dass die an diese Chance glauben. Und ich hoffe für Bielefeld, dass sie nicht von 80.000 im Stadion, oh, halt gucken 12 Millionen zu, dass sie in Berlin davon nicht erschlagen sind. Aber das hier ist definitiv schon historisch.
Ich fand es auch total skurril. Wir standen ja vor dem Spiel auf der Pressetribüne und die Stimmen gegen Mitch sind ja wirklich eklatant, ne? Also wirklich groß. Da gibt es ganz, ganz viele, die gar nicht von dem überzeugt sind. Man steht da, man spielt ein DFB-Pokal-Halbfinale als Arminia Bielefeld Drittligist und da gibt es immer noch so viele, die am liebsten Knie raus hätten. Also das finde ich ganz,
das ist
ganz,
aber auch das Brummeln
ganz
Bielefelder skurril. Publikum, was wir hier schon mal besprochen haben.
Und der wird jetzt auf ewig eine Legende bleiben in Bielefeld, weil er ist der Trainer, der sie ins Pokalfinale geführt hat. Also der wird von jedem Fernsehsender eingeladen, wenn Bielefeld irgendwo im Pokal spielt. Der wird sich ins Buch der Stadt eintragen. Also das muss ja mal in die Köpfe der ganzen Fans da rein.
Eilenfeld, Sackewitz, Wolfgang Kneipp, Latscherpol, Fabi Klos, Arminius, 9 vor Christus, die Varus-Katastrophe für die Römer und Mitch Kniat. So heißt das jetzt in Bielefeld.
Ja, er nimmt Fabi Klos also ein bisschen Arbeit ab in Zukunft dann. Dann ist Fabi nicht mehr der Einzige, den man anruft, wenn es um Bielefeld geht. Mich freut es extrem für Mitch Kniat, weil er so viel durchgemacht hat. Ne? Die letzte Saison war echt hart. Und jetzt ist er einer, der aber, glaube ich, auch genau das richtige Maß findet zwischen ja konzentriert bleiben, aber auch sowas mal zulassen, so eine Euphorie, so eine Vorfreude. Das wird für das Finale ja auch gelten. Der wird denen schon auch sagen, Leute, ihr könnt das schon auch ein bisschen genießen und könnt auch ja ausgelassen sein. Das tut uns vielleicht sogar ganz gut in dem Spiel gegen Stuttgart. Aber bis dahin, wie gesagt, haben sie noch eine Menge vor. Aktuell sind sie jetzt auf 3 gesprungen durch den Sieg in Aachen. Das können sie auch nicht gewinnen, ne? Wenn Aachen in Führung geht, das alte Aachener Problem, die schießen zu wenig Tore. Und dann machen sie dann aus der ersten Chance das eigene und dann noch die rote Karte und dann war das Ding natürlich durch. Ja, spannend, wie es weitergeht mit Bielefeld. Wir werden das sicherlich das eine oder andere Mal auch nochmal hier thematisieren. Kommen wir jetzt erstmal zu einer Mannschaft, die eigentlich auch aufsteigen will und das als Aufsteiger. Energie Cottbus hat aber am Wochenende eine 1:5 Packung gekriegt bei den Münchner Löwen. Und Veggie, du hast ja Nils Petersen getroffen am Wochenende. ne, ehemaliger Cottbuser Spieler, ist Torschützenkönig geworden für Cottbus in der zweiten Liga und der grübelt jetzt zur aktuellen Situation bei Energie auch ein bisschen.
Also als Energiefan und Sympathisant kriegst du halt wahnsinnig Kopfschmerzen. Ja, das ist ein Luxusproblem, dass du jetzt da stehst, wo du stehst. Man will auch nicht meckern. Aber klar, die letzten Wochen lassen dann schon oder geben einem schon zu denken. Ich meine, du gewinnst dann zweimal 1-0, weiß eigentlich nicht wie, aber die Ergebnisse stehen. Jetzt kriegst du richtig auf die Mütze und Pele und Energie, das steht ja schon in der Kombi allgemein für Furore. Aber da wartet ja so ein Gegner wie 1860 nur drauf. Oder jetzt Essen die Woche. Für die geht es ums Nacktüberleben und die sagen, geil, die wollen Fußball spielen. Wir geben richtig Gummi, geben richtig Lack, wir tun richtig weh. Und wenn du dann halt Ulm, Münster und so siehst, die Mannschaften, die aufgestiegen sind, ne, am Ende steigst du über die Defensive auf. Und da hat Energie halt schon in meinen Augen ihre Probleme. Wenn ich Elias Binke sehe, der hat jetzt, glaube ich, schon 10 bis 15 Punkte gerettet. Das klappt halt nicht jeden Samstag 14 Uhr. Ja? Und jetzt die letzten Spieltage geht es um Kratzen, Beißen, Spucken. Und ich frage mich, das kann das Energie? Ja? Wenn ich dann die letzten Spiele sehe oder das Pokal aus, boah, dann kriege ich natürlich Kopfschmerzen. Aber ich kenne Pele und er wird die richtigen Schlüsse ziehen. Deswegen bin ich mir immer noch sicher, dass sie den zweiten Platz nicht herschenken.
Ja, guter Typ, Felix Nils Petersen. Habe ihn getroffen am Wochenende bei Freiburg gegen Dortmund. Ist immer noch total, das ist so einer, da hat man nie das Gefühl, der ist mit sich im Unreinen, dass er seine Karriere beendet hat. Auch arbeitet er auch als Experte. Er hat natürlich recht. Wobei er ja auch die Lösung liefert. Sie haben zweimal 1-0 gewonnen. Das heißt, sie müssen hinten dicht kriegen. Und ob du 5-1 verlierst oder 3-1. Übrigens ist dieser Treffer, der nicht gegeben wurde von 60, vielleicht auch ein Plädoyer für die Torlinientechnik zumindest. Das war ja schon eklatant, dass der ein Meter dahinter ist. Zum Glück keine Auswirkungen. Aber das Gute in der englischen Woche ist, das ist wie beim Eishockey, wenn du 7-0 das erste Halbfinalspiel verloren hast. Zählt am Mittwoch nicht mehr. Essen ist, glaube ich, jetzt wirklich ein Knackpunktspiel. Wenn du das Spiel gewinnst, dann weißt du auch, dass du mit Niederlagen, das schafft ja auch Dresden, die verlieren mal ein Spiel, aber die antworten direkt darauf. Und Essen kommt mit dem Schwung von gestern Abend. Also wenn Cottbus jetzt gegen Essen gewinnt, dann denke ich, dass sie auf jeden Fall bis zum letzten Spieltag in der Verlosung für die Top 3 dabei sind.
Also ich habe von dem Spiel relativ wenig gesehen, nur die Zusammenfassung. Und ich habe es ja dann in Aachen parallel verfolgt mit als die Tore dann gefallen sind und dann stand es auf einmal 5-1 und wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass jetzt Cottbus 5-1 bei den Löwen verliert. Und ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert an Regensburg letzte Saison, als die dann angefangen haben, diese Flatter zu bekommen, aufzusteigen, weil es ist schon nochmal ein Unterschied, ob du im Januar, Februar einen guten Lauf hast, wo du ja noch überhaupt keine Gedanken hast an das Saisonfinale, was könnte passieren. Und jetzt sind wir ja langsam in diesem Korridor, wo die Spiele wirklich, wo du die an der Hand abzählen kannst und wo dann wirklich die Frage ist, so, oh Gott, das wird jetzt hier historisch, was wir machen. Sagt ja Wollitt sogar selber, wir haben eine historische Chance. Da ist die Frage, lastet er der Mannschaft auch zu viel Druck auf mit solchen Aussagen? Ne? Scheinbar ist es ja gerade so, dass sie das selber jetzt erstmal realisieren, ey, wir haben wirklich diese historische Chance und das lähmt dann vielleicht auch die Beine, ne?
Auf der anderen Seite musst du natürlich sagen, sie haben so einen begeisternden Angriffsfußball gespielt, was ja für einen Aufsteiger echt ungewöhnlich ist. Aber dieser Spielstil, den sie haben, der fordert natürlich auch Kraft. So, und jetzt bist du in einem Ding, wo du jetzt auf die Endphase einbiegst. Du hast recht, das ist was anderes, als im Januar darüber zu reden. Und die Frage ist, er kennt ja seine Mannschaft am besten. Hältst du es ganz klein und sagst, nee, wir sind total zufrieden? Oder machst du es offensiv? Ich bin für das Zweite, weil wenn sie jetzt nicht aufsteigen, war es ja trotzdem eine Riesensaison. Und trotzdem wird es den einen oder anderen Fan geben, der natürlich enttäuscht darüber ist.
Also ich habe so das Gefühl, keiner spricht mehr über den Aufstiegskampf von zwei Mannschaften, Dresden und Cottbus, sondern gefühlt ist Dresden durch und alle jagen jetzt Cottbus. Das ist eine ganz komische Rolle für die, die eigentlich ja nur was gewinnen können in dieser Saison. Eigentlich können sie ja jetzt nur was verlieren.
Und sie haben sich natürlich mit dem 1-5 ein bisschen ihr Torverhältnis kaputt gemacht. Das war richtig gut.
Das kommt auch noch hinzu, ja, genau.
Das war natürlich bitter an dieser Niederlage.
Aber wir müssen natürlich einmal, du hast es ja eben schon gestriffen, das Tor von den Löwen, was nicht gegeben wurde, ist ja schon wirklich skurril. Ich wurde auch gestern bei der Sportschau darauf angesprochen. Wie kann man denn so ein Tor nicht geben und so? Also das wird natürlich jetzt nochmal die Box aufmachen, Diskussion, VAR oder Videoschiedsrichter beziehungsweise Torlinientechnik. Wie ist deine Meinung dazu erstmal?
Ja, ich glaube, dass es finanziell sich nicht leisten können, die dritte Liga, um einen VAR einzuführen. Aber diese Dinge wie Torlinientechnik, es passiert wahrscheinlich nur zweimal in der Saison. Aber wenn durch so ein Ding, dann, das ist ja die Essenz des Fußballs, ein Tor, ist er drin oder nicht? Das müsste meiner Meinung nach schon möglich sein.
Ja, aber guck mal, so ein Ding ist selbst bei einer Weltmeisterschaft mal passiert. 2010, Deutschland gegen England, das Ding war auch einen Meter hinter der Linie. Mhm. Das ist dann jetzt einfach ein unglücklicher Moment des Schiedsrichterteams gewesen. Also einer der drei muss es sehen oder der vier möglicherweise sogar auch. Aber dann gibt's mal einmal eine Situation in der Saison, wo du als Schiedsrichter so doof stehst, dass du es nicht siehst.
Ja, und dann steht einer dir noch im Winkel gegenüber. Also ganz ehrlich, jetzt schimpfen alle über den Schiedsrichter. Natürlich ist das eine Fehlentscheidung, die nicht passieren darf. Aber das macht ja keiner von denen. Also der ist ja so weit drin. die müssen ja alle einfach Scheiße gestanden haben oder ihnen ist einer in den Weg gelaufen. Nee,
wenn man sich das mal anschaut, und das hat auch der Linienrichter gesagt, da stand eine Werbebande, diese kleinen Toblerones, wie die da neben dem Tor stehen. Ich verstehe gar nicht, warum die da stehen darf. Die ist ja wirklich in der Sicht des Schiedsrichters. Die dürfte da gar nicht stehen. Alles ist ja mittlerweile reglementiert. Wir dürfen nicht mehr auf dem Rasen. Da muss die Interviewwand stehen und alle Fotografen müssen ein Leibchen anhaben. Aber da darf dann noch so eine Werbebande stehen, die dann in der Sicht vom Linienrichter ist. Das verstehe ich irgendwie nicht. Aber trotzdem, ich bin ja großer Fan davon, dass das alles so bleibt, wie es ist. Bitte kein VAR.
Halt, stopp!
Torlinientechnik können wir drüber diskutieren. Müssen aber die Vereine bezahlen. Ich glaube nicht, dass die, weiß ich nicht, was das kostet, jeder 500.000 Euro in die Hand nimmt, nur damit da irgendwie eine Uhr vibriert. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das ist die Frage. Wie gesagt, ich wäre dafür, dass im Fußball die Torlinientechnik eingeführt wird und abseits gemessen und der Rest ohne VAR geht wieder zurück.
Oder du machst doch nochmal sowas wie, dass jedes Team die Möglichkeit hat, einen Videobeweis zur Rate zu ziehen und dann reichen doch die Bilder, die wir vom Fernsehen auch machen. Du musst doch nicht eine zusätzliche...
Findest du? Ich finde manchmal, also selbst die Bilder, die wir produzieren in der dritten Liga... Die reichen nicht aus, um das zu entscheiden.
Ja gut, dann reichen sie eben nicht aus, aber sie helfen zumindest mal weiter. Also in dem Fall hätten sie aber ausgereicht.
Und es gibt ja tatsächlich auch Extrakameras, die manchmal gar nicht wirken, weil eine Fahne davor hängt oder sowas. Das ist dann natürlich auch bitter.
Und weil es jetzt eben keine Konsequenzen oder keine Auswirkungen auf den Spielausgang hatte, wird es, glaube ich, gar nicht jetzt so heiß diskutiert. Ne? Also das, wenn das jetzt spielentscheidend gewesen wäre, dann würden wir heute, hätten wir damit angefangen wahrscheinlich.
Klar.
Wir reden über das nächste Thema und sind bei einem anderen Aufstiegsaspiranten, der erste FC Saarbrücken, am Wochenende nur 1:1 gegen den VfL Osnabrück. Der FCS ist jetzt 4 Spiele sieglos und die Diskussion wird laut um... Ja, es gab Ziel-Rausrufe und das gefiel zum Beispiel Gästetrainer Marco Antwerpen gar nicht.
Erstmal kann ich die Reaktion hier von dem Publikum in Saarbrücken, glaube ich, überhaupt nicht verstehen. Mannschaft steht auf 3, haben berechtigte Chancen, glaube ich, in die zweite Liga aufzusteigen. Und da muss man Zusammenhalt zeigen und nicht gegen den Trainer kandieren, finde ich unmöglich.
Finde ich aber stark von Antwerpen, muss ich sagen.
Finde ich auch, da stehen die Trainer zusammen. Nach so einem
ja, Spiel, vor allen Dingen, ne? Antwerpen ist ja auch jemand, der sich durchaus mal fetzt mit seinem Gegenüber und das dann so zu sagen, der hat ja ganz andere Sorgen für sich selber, finde ich ein starkes Statement.
Ja, und Rüdiger Ziel selbst haben wir natürlich auch gesprochen, der war danach in seiner gewohnt aufgeräumten Art dann, wie wir ihn kennen.
Dass wir enttäuscht sind, dass wir nicht gewonnen haben, ist klar. Fans sind gefühlt noch enttäuschter und wenn ich das jetzt wieder höre, die Kurve steht dann hinter der Mannschaft. Die wollen einfach aufsteigen und ich glaube, zusammen können wir das dann auch schaffen.
Ja, er appelliert an den Zusammenhalt. Ziel ist ja gefühlt wie so eine Teflonpfanne, ne? Also an ihn kommt so nichts ran, aber ich glaube schon, dass der innerlich schon da so ein bisschen Mensch ist und dass ihn das auch anfasst. Ne? Wir haben eben über Mitch Kniehardt gesprochen. Auch Rüdiger Ziel ist mit Saarbrücken ins Pokal-Halbfinale gekommen. Der hat einen unfassbaren Punkteschnitt und ich kann auch verstehen, dass da Leute sauer sind. Saarbrücken hat jetzt 4 Spiele verloren, aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass man so gegen den Trainer schießt, weil was ist die Konsequenz? Was glaubt man, was kommt da raus? Also glaubt man wirklich, da steht jetzt ein Verantwortlicher und hört sich das an, oh, da brüllen jetzt aber relativ viele Leute Ziel raus. Ich glaube, den müssen wir rausschmeißen. Das wird ja nicht passieren. Also,
ich glaube, Janik, sie haben 4 Spiele nicht gewonnen, ne?
Genau.
Weil du hast gesagt, die haben 4 verloren.
Nee, 4 Spiele nicht gewonnen, genau.
Ich wollte jetzt nochmal, ja. Aber ich bin vollkommen bei dir. Also eins ist ja ganz klar, wenn sie nicht aufsteigen, ist der Trainer Rüdiger Ziel, glaube ich, in Saarbrücken Geschichte. Weil er hat sich auch selbst so offensiv rausgelehnt. Er hat gesagt, wir wollen aufsteigen. Und dann musst du sagen, wenn du 3-mal so knapp scheiterst, irgendwann brauchst du einen neuen Akzent. Aber die werden ihn ja jetzt nicht rauswerfen. Also ist das, was du sagst, vollkommen richtig. Das ist so kontraproduktiv, jetzt gegen die Mannschaft zu schreien. Weil in 6 Spielen oder in 7 Spielen ist ja dann eh klar. Oder in 9 mit Relegation, ist er nächstes Jahr noch da oder nicht? Du würdest wahrscheinlich, wenn du nicht aufsteigst, nicht mit ihm verlängern. Aber man kann auch gegen Osnabrück, die ist die formstärkste Mannschaft der Rückrunde, kann man auch 1:1 spielen. Und das macht es nicht besser.
Aber Janik, die Frage, warum machen Fans das, die kannst du natürlich nicht beantworten. Das ist halt Emotion. Das ist halt die einzige Möglichkeit, als Fan zu sagen, was dir gerade nicht passt. Du schreibst ja jetzt keinen Brief an den Verein.
Nein, ne? Aber wir haben...
Und natürlich hat man nicht im Hinterkopf den Gedanken oder den Wunsch, ja, dann wenn die das hören, dann entlassen die den Trainer. Das gehört zum Fußball ja auch so ein bisschen dazu.
Das hat ja der Dienstag in Bielefeld gezeigt, dass äußere Einflüsse, ne? Sei es ein Rasensprenger, sei es ein Balljunge, sei es die Fans, sei es Flutlicht, sei es der Rasen, die haben immer noch ist ein großer Faktor im Fußball und deswegen ist dieser Sport auch so interessant, aber auch im Negativen. Deswegen würde ich appellieren an die Fans des FCS, dass man wirklich gemeinschaftlich da zusammensteht und ja, den Kern der Mannschaft nicht angreift dadurch.
Ich finde da die Kurve in dem Fall echt ein sehr feines Gespür und es sind halt die Nörgler auf der Haupttribüne.
Wir haben natürlich auch nochmal Einzelne gesprochen und damit kommen wir zu unserer wöchentlichen Kategorie der Fuckert der Woche und der hat, halte ich fest, ab heute ein Jingle.
Wahnsinn.
Die Band Scharfer Senf aus Saarbrücken, die wir schon oft in der Sendung hatten, die haben ein Jingle gebaut.
Die lieben den V.
Und sind ab sofort Teil dieser Sendung. Hier ist der Fuckert der Woche.
Fuckert, tuckert durch die Liga, aber niemals hektisch. Denn Fuckert, tuckert durch die Liga, konsequent elektrisch. Hier kommt der Fuckert der Woche.
Ist das geil!
Ja, Stefan Fuckert war nämlich als Moderator bei dem Spiel am Wochenende in Saarbrücken und hat sich dann nochmal so ein bisschen unter die Fans gemischt und in die Fanseele reingehört, was Rüdiger Ziel betrifft.
Eben gab es zwei Reaktionen. Die Virage vorne steht hinter der Mannschaft und von euch, gerade hier von der Haupttribüne, kommt ein ganz klares Ziel raus. Warum?
Ja, es liegt halt einfach daran, dass hier einige Fans im H3-Bereich sind, gerade Haupttribüne, die halt nicht so ganz an Trainer glauben. Gut, auf der anderen Seite sage ich halt, was kann ein Trainer dafür, wenn Stehle das Ding in der 93. Minute nicht versenkt. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, wir gurken seit Jahren hier in der dritten Liga rum, haben schon so oft davor gestanden, dann ist auch der Unmut der Haupttribüne irgendwo in irgendeiner Art, auch in gewisser Art nachvollziehbar.
Wir haben hier Dauerkarte, ich mit meinem Sohn. Der Sohnemann steht längst da hinten, weil er den Scheiß hier sich nicht mehr anhören kann. Das ist dann halt wirklich so.
Der Trainer an sich ist, glaube ich, gar nicht das Problem, sondern ab und zu sind halt einfach diese Auswechslungen, die er zu spät vornimmt, die sind halt in gewisser Art nicht nachvollziehbar. Alle Mannschaften spielen immer für uns. Wir haben die Chance, hier nach oben zu steigen und irgendwo fehlt uns dann dieses gewisse Quäntchen Glück, was du halt auch in der dritten Liga brauchst, um dann auf Platz 2 oder halt am Ende auch aufzusteigen.
Ich merke ja, ihr seid da total zerrissen. Ne? Die einen sind komplett für die Mannschaft, auch für den Trainer. Dann hast du hier eine Fraktion, die sagt, das erzürnt sich vielleicht an einem Rüdiger Ziel.
Wir müssen ein Standardtor machen und kein Standardtor kassieren. Das ist für mich dritte Liga. Es ist egal, ob wir 3 Doppelpässe spielen oder 4 Doppelpässe nicht spielen. Und das ist aber das, was hier erwartet wird, dass das Spiel schön ist. Nächsten Dienstag spielen wir gegen Aue. Da habe ich fast schon Sorge dafür. Weil lass es nach 3 Minuten mal irgendeinen Ball ins Aus gehen, ist hier wieder, hängen wieder alle am Zaun.
Ich werde hier irgendwie nicht schlau aus euch, ne? Einerseits kommt da nochmal eine richtig gute Stimmung auf, ne? Zum Schluss, auch gerade nach den Auswechslungen, so nach dem Motto, so, jetzt probieren wir es, jetzt gehen wir nochmal richtig ran, dann Five kommt her zum Schluss. Das macht ja auch was mit der Mannschaft, die weiß ja eigentlich gar nicht, wo sie dran ist.
Ja, das stimmt schon. Also ich als Fan weiß das manchmal selbst nicht so genau, in welche Richtung sich das Ganze transportiert. Im Endeffekt müssen wir einfach schauen, dass wir geschlossen zusammenstehen. Die Virage, sowie die Herbert-Binger-Tribüne, sowie die Haupttribüne. Wir müssen einfach geschlossen zusammenstehen und gucken, dass wir verdammt nochmal endlich aus dieser dritten Liga rauskommen. Obwohl es mir dann leid tut, weil Magenta Sport für die dritte Liga ja nicht zuständig ist. Und ich liebe die Magenta Sport, liebe ich natürlich.
So, ich geb die Liebe raus an unsere 4 Podcaster.
Ja, vielen Dank an Stefan Fuckert.
Elektrisch durch die Liga. Ist das so
geil. Ja, die Pointe kommt gleich noch. War natürlich jetzt kein klassischer Fuckert der Woche, sondern waren sehr viele Fans, sehr sportlich. Aber ab sofort werden wir ihn jede Woche hören. Er weiß es, glaube ich, noch gar nicht. Er erfährt es durch diesen Podcast, dass es auch einen Jingle gibt und dass er jetzt liefern muss. Denn wir sind vertraglich im Prinzip jetzt dazu verpflichtet, einen Fuckert der Woche zu senden, weil wir nämlich auch einen Partner haben.
Das war der Fuckert der Woche.
Der Fuckert der Woche wurde präsentiert von E-Autos. E-Autos, weil es nicht immer schnell gehen muss.
Ich sterbe, ist das geil.
Also, lieber Stefan, ne, du hast ab sofort was zu tun.
Nach Saarbrücken und zurück 12 Stunden allein im Auto und an der Ladesäule.
Jo, aber dazu ist, dann ist zu Saarbrücken eigentlich auch alles gesagt, ne?
Ich habe eine Frage, ich habe noch 8 Minuten. Wollt ihr die Frage der Woche schon vornehmen?
Ja, die oder? Können wir ohne dich ja nicht lösen.
Ja, das sage ich ja einfach nur.
Aber wir sind im Prinzip ja auch schon bei der Frage der Woche angekommen. Okay, gut. Denn alles andere haben wir ja schon mehr oder weniger abgegrast. Und dann machen wir doch direkt weiter.
Wenn das für Yannick okay ist.
Wir müssen gleich noch einmal über Kenan Kocak sprechen, aber wir machen erstmal die Frage der Woche, ja.
Ah, das ist unsere Zweitlieblingsrubrik.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Ihr wisst, die Frage der Woche ist eine Frage, die ihr einschicken könnt auf unser 4:3 Handy. Die Nummer steht in den Shownotes. Bitte auch eine passende Antwort dazu, damit wir das auflösen können. Ihr wisst auch, bisher haben wir immer zumindest ein bisschen richtig
gelegen. Wir haben nicht verloren.
Wir haben nie nichts gewusst. Ein bisschen was wussten wir immer. Ja. Mal gucken, ob das so bleibt. Hier ist die Frage der Woche für heute. Wir hören sie alle zum ersten Mal.
Guten Morgen. Und zwar habe ich eine Frage der Woche mitgebracht, die vielleicht ein bisschen knackig zu beantworten wäre. Aber vielleicht wisst ihr es ja. Es geht darum, wann zuletzt 71 Punkte in einer Saison nicht gereicht haben, um aufzusteigen. Also sprich auch inklusive, die Mannschaft wäre dann nicht in der Relegation gelandet. Und dann noch als Zusatz, welche Mannschaften dann in dieser besagten Saison vielleicht aufgestiegen sind, falls das für euch zu leicht ist.
Ja, Yannick notiert schon, hat schon genickt und sieht so aus, als würde er das wissen.
Ja gut, das ist natürlich, also ich meine, es ist Preußen Münster, weil die Geschichte hat mir mal der Pressesprecher von den Preußen erzählt, der Wessi, dass Münster die Saison erlebt hat, wo man 71 Punkte hatte, aber am Ende nicht aufgestiegen ist. Das ist bislang der Höchstwert, der eben zum Nichterfolg gereicht hat. Ich glaube, Osnabrück ist in die Relegation gegangen damals. Ich weiß gar nicht, wer aufgestiegen ist. 2013 muss das gewesen sein. 12, 13, 14, so die ist Ecke. Ist
Leipzig aufgestiegen irgendwo in der Zeit?
Die sind...
Heidenheim und Leipzig sind noch zusammen aufgestiegen,
ja, dann
oder?
War das die Saison, glaube ich. Ja, Heidenheim Meister, Leipzig Zweiter.
Ja, Leipzig ist als Zweiter aufgestiegen.
Ja, Zweiter.
Genau. Ja, und damals war Heidenheim Erster.
Osnabrück Dritter, Münster mit Dotschef dann Vierter, aber 71 Punkte. Das war dann 2014 die Saison.
Aber wie kommt er jetzt auf die 71? War das jetzt irgendwo ein Thema? Also
wahrscheinlich, weil das die höchste Punktzahl ist, die nicht gereicht hat.
Ja, ja.
Zumindest alle rechnen ja gerade, wie viele Punkte brauchst du, um aufzusteigen.
Gut.
Also unsere Antwort ist Münster, Dotschef, Osnabrück-Relegation, Saison 13-14.
Aufsteiger Heidenheim-Leipzig.
Genau.
So, dann kommt jetzt meine Auflösung. Und zwar, es war die Saison 2013-2014. Da ist Heidenheim als Erster aufgestiegen. Dieser komische Leipziger Verein als Zweites. Und in der Relegation hat sich Darmstadt damals gegen Bielefeld durchgesetzt.
Ja, vielen Dank für diese Frage der Woche. Aber jetzt hat er gar nicht gesagt, wem das
ist. Aber es stimmt nicht. Es stimmt leider nicht. Wir haben... Punktzahl, wenn ich das jetzt gerade richtig ist, Wien Wiesbaden, die haben 56 Punkte als Vierter gehabt.
Mhm. Und der Dritte hatte?
72 Punkte mit Darmstadt.
Mhm.
Dann müsste man dann...
Aber und die Saison, und 12... Nee, wann war die Saison mit Münster? 12-13.
Ich weiß nicht, ich kann mal gerade gucken, ob es 12-13 war. Aber hier steht der Vierte, ich habe das jetzt nur gerade bei Wikipedia überprüft. Da steht, dass das Wien Wiesbaden und Preußen Münster war es die Saison davor mit 72 Punkten. Und da waren die Aufsteiger Karlsruhe, Bielefeld und Osnabrück.
Und Münster hatte wie viele Punkte?
72.
Ja. Ist nicht aufgestiegen.
Ja. Genau. Also, damit haben wir dann Münster, haben wir richtig. Das ist dein Verdienst. Wir waren allerdings in der Saison, eine Saison später, aber du hast Osnabrück in der Relegation.
Also komplette Verwirrtheit im
Endeffekt. Unentschieden.
Gut, aber wenn wir sagen, 71 Punkte haben in der Saison 13-14 nicht gereicht, stimmt ja auch.
Ja.
Denn du hättest 72 haben müssen.
Ganz genau. Also, ich würde sagen, 2/3 zu 1/3.
Ja. Aber trotzdem, danke für diese Frage. Schickt uns gerne mehr davon. Die Nummer von unserem 4-3-Handy steht in den Shownotes. Ja, und dann vielleicht noch ein Schlusssatz zu Kenan Kocak. Ja. Das war natürlich jetzt nochmal die aktuellste Nachricht, dass Kenan Kocak in Sandhausen quasi zurückgetreten ist. Er macht nochmal den Weg frei, damit die Mannschaft vielleicht doch noch irgendwie schafft, die Klasse zu halten. Gerd Kleppinger übernimmt.
Kleppo.
Und Dennis Diekmeier, die sollen es jetzt irgendwie retten. Findet ihr das nochmal irgendwie die letzte Patrone?
Ja, es ist ja zwingend. Der hat 5 von 36 Punkten geholt. Das ist ja desolat. Kenan Kocak hatte eine sehr erfolgreiche erste Zeit da, hat in Hannover auch ordentlich gearbeitet, aber für ihn selber ist das natürlich auch der vorläufige Tiefpunkt. Er wurde ja sogar mal gehandelt in Hoffenheim als Bundesliga-Trainer und Machmeier hat gesagt, mit ihm gehen wir in die Regionalliga. Ich glaube, die haben sich in die Augen geguckt und haben gesagt, also wenn wir da mal was versuchen wollen, dann brauchen wir jetzt einen anderen Trainer.
Ich finde, es hat auch Anstand von ihm zu erkennen, so... Anscheinend kann ich der Mannschaft nichts geben. Er kann es natürlich auch so laufen lassen und am Ende der Saison sagen, ja, nee, Neuaufbau mache ich nicht mit. Aber so gibt er ja dem Verein nochmal die Chance, weil es sind ja auch nur 5 Punkte, das darf man ja auch nicht vergessen. Deswegen finde ich es gut von ihm. Ob das jetzt der nötige Impuls ist, den die Mannschaft braucht, kann ich nicht beurteilen. Welche Statistik ich krass finde, ist Dominik Baumann, der könnte zum 3. Mal in Folge absteigen, obwohl er immer zweistellig getroffen hat und immer der beste Torschütze war seines Teams. Also das ist auch so eine ganz traurige Nummer, dass du eigentlich seit Jahren triffst, aber jedes Mal absteigst.
Absolut.
Sandhausen jetzt mit 2 schweren Auswärtsspielen bei den Löwen unter der Woche und dann in Aachen. Ja. Und damit sind wir schon beim Ausblick. Wer denn wo ist?
Englische Woche.
Ich bin morgen in Saarbrücken und ich fahre jetzt über München nach Saarbrücken, deshalb bin ich jetzt gleich weg.
Aber nicht mit dem E-Auto.
Nicht mit dem E-Auto, das wäre eine. Obwohl, solange wie ich jetzt unterwegs wäre. Und am Wochenende habe ich am Sonntag Waldhof gegen 60. Auch ein geiles Spiel.
Ich spare die englische Woche aus. Ich werde das alles nur beobachten. Freitag bin ich dann beim Tipico-Topspiel in Wiesbaden und am Sonntag dann hier Viktoria Köln gegen Bielefeld, den Abschluss.
Ich spare auch die englische Woche aus und bin dann Samstag wieder in Aachen im Tivoli-Stadion gegen eben Sandhausen.
Und wenn wir das nächste Mal sprechen, und das ist jetzt wirklich entscheidend, sind es nur noch 5 Spiele. Und das ist wirklich nicht mehr viel.
Das stimmt. Dann sind wir wahrscheinlich schon sehr viel schlauer. Aber die Saison geht ja noch viel länger als nur diese 5 Drittligaspiele. Stichwort Berlin, Yannick.
Ah.
Da müssen wir hin. Naja, egal. Ja, volle Folge. Jetzt englische Woche, nächste Woche hören wir uns dann wieder. Warten wir noch, dass Veggie auch noch mal eben Tschüss sagen kann. Oder?
Danke an alle Beteiligten dieser Folge. Es hat wieder mal großen Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche.
Tschüss.
Und ja, komm gut durch die Woche.
Bis bald.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch nicht.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?